Guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und es ist gut, hier zu sein, das habt ihr schon gemerkt, es ist ein Lobpreis, tut gut, Gemeinschaft tut gut. Ich gucke gerade mal so, ist der Felix und die Judith da? Hat es jemand gesehen? Okay, dann darf ich die frohe Kunde verteilen, eine ganz gute Botschaft, die Judith und der Felix haben Nachwuchs bekommen und das ist eine schöne Botschaft. Und wenn Sie hier wären, hätten Sie euch das selber gesagt. Aber wie so ist mit dem neuen Erdebürger, manchmal steht dann die Weltkopf, besonders nachts. Und das ist ja manchmal dann auch eine Herausforderung. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu dem Gottesdienst zum Thema, wie können wir glücklich werden? Und wir möchten uns heute Gedanken darüber machen. Und die Frage ist, willst du glücklich sein? Suggestivfrage, gell? Wenn ich jetzt frage, zeig mal, ob du glücklich sein willst, dann müsst ihr alle Hände hochgehen. Wenn nicht, müssen wir uns dringend unterhalten, dann ist was ganz schräg im Leben. Wir möchten glücklich werden. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, glücklich zu werden. Die Frage, die der Sigmund schon gestellt hat, wenn das nicht so ist, da muss man mal anfangen zu graben, ne? Weil tief unten suchen wir alle das Lebensglück. Ich fand es spannend, ich meine, für die Älteren unter uns, die nicht in die Jugend gehen, ne? Freitag, 7:45, unsere Heimat, war dieses Mal das Thema Glück. Lustig, ne? Und Ursel und ich haben gesagt, Menschenskind, alles vorbereitet, super, komm, Kamin an, heute Abend gucken wir mal unsere Heimat. Mal schauen, was so Neues über die Heimat gibt, weil man kennt sich wenig aus. Und dann war das Thema Glück. Und ein Satz, der mir hängen geblieben ist, da hat jemand gesagt zum Thema Glück, wenn das Glück anklopft, sagen wir nicht nein. Fand ich cool. Wenn das Lebensglück bei dir anklopft und bei mir anklopft, sagen wir nicht nein. Fand ich spannend. Ein anderer Satz, der da gefallen ist, dass jemand gesagt hat, ja, ich teile meinen Garten gern mit anderen, weil wenn ich mein Glück teile, dann wird's mehr. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wir wissen, geteiltes Leid ist halbes Leid, weil wir mittrage, helfe. Und die Frage, die hier steht, die wir im Live heute bearbeiten, ist ja die große Frage, wo finde ich mein Glück? Wie sehen unsere menschlichen Rezepte nach Glück aus? Der Sigmund hat hier schon mal ein paar Steilvorlagen gebracht und ich bin froh darüber. Und was führt mich wirklich zu diesem Ziel? Und ich glaube, die Sehnsucht der Menschen nach tiefem Glück, und die habe ich selber ja auch, die treibt uns ganz schön an und manchmal frustriert sie auch, wenn es nicht kommt. Gestern auf der Hochzeit fand ich auch spannend. Ich habe mit dem Papa mich unterhalten von jemand, der nächstes Jahr heiratet. Und da hat er gesagt, ja, wir saßen da drin in der Hochzeit und haben das Eheversprechen gehört und so. Und ich habe meine Frau angeguckt und habe gedacht, was sie jetzt wohl denkt. Ob sie denkt, ja, immer halbe Jahr, mal schauen, was davon übrig ist. Ja. Und ich fand sie spannend, die Frage. Glück, Eheglück, Hochzeit, alles toll, Wolke 7, gute Gefühle. Und das gehört sich auch so. Eheglück, wie können wir ein lebenslanges Eheglück genießen? Das ist ja die große Frage, die sich viele Menschen gestern auch im Gottesdienst gestellt haben. Und mir wünsche dem jungen Paar, Jessica und Giuliano, dass sie das hinbekommen. Und es hat Spaß gemacht in der Ehevorbereitung, sich Gedanken darüber zu machen. Was heißt Eheglück? Wie kann ich meinen Ehepartner glücklich machen, und zwar auf Dauer und nicht nur am Hochzeitstag mit einem coolen Fest? Wir werden uns die nächsten 5 Sonntage, inklusive heute, mit dem Live-Thema befasse und die Themen bedeutet Folgendes. Live ist die Abkürzung nicht für irgendwie irgendwas, sondern lebe in Fülle entdecke. Und das finde ich gut. Das Leben in Fülle zu entdecken, das ist das, wenn wir das erleben, das ist Glück. Wir haben 5 spannende Themen vor uns. Heute, wie können wir glücklich werden? Nächsten Sonntag, warum lässt Gott es zu? Auch eine ganz spannende Frage, die uns immer und immer wieder im Leben begegnet, gerade mit Thema Leid, mit Thema Schicksalsschläge, mit Thema Bösem auf dieser Welt, Krieg, Krankheit und so weiter. Dann, was ist der Sinn des Lebens? Eine gute Frage, eine wichtige Frage, die in jedem Leben mal hochkommt, ob man es zugibt oder nicht. Dann haben wir das vierte Thema, das Geschenk Gottes entdecke. Da geht es darum, was will Gott uns geben zu dem Thema, zu den drei wichtigsten Lebensfragen. Und fünftens, Leben in neuen Dimensionen. Wie kann ich das in meinem Leben befestigen? Wie kann ich darin leben? Wie geht es, erfüllt zu leben? Nicht das nur zu entdecken, sondern das im Leben umzusetzen. Das heißt, wir nehmen diese Schlüsselthemen in unserem Leben, stellen sie vor uns und stellen mal scharf. Kennst du das? Fernrohr, mal scharf stellen. Wir gucken mal auf die Themen, stellen mal hier scharf und sagen, hey, was bewegt dich, was bewegt mich zu diesem Thema, was bewegt die Menschen zu dem Thema? Wir machen uns Licht an und sagen, hey, was sagt die Bibel, was sagt das Wort Gottes darüber? Das sind ganz spannende Sachen, viele, viele ermutigende Bibelstellen, und die uns klar machen, was die Bibel da, was Gott darüber denkt. Und dann, was kann das für mich persönlich bedeuten? Wie kann ich davon profitieren und möglichst viel mitnehmen in mein persönliches Leben? Zu jedem Thema gibt es wieder einen spannenden Lebensbericht, einen Kurzbericht live von Menschen hier aus der Gemeinde. Und ich denke, das ist gut, das haben wir immer wieder ermutigt, wenn man sieht, wie geht es im Leben von Menschen ganz praktisch. Ich möchte heute Morgen beginnen mit einem Zitat von Jesus. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ist noch schwierig, ist ein Zungebrecher, merke ich gerade. 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Tief hineinsacke. Jesus ist gekommen, sagt er selbst, nicht um einfach eine neue Religion zu gründen oder Menschen zu heilen, das hätte er auch gemacht. Nett zu sein, das hätte er auch gemacht. Ja? Oder andere Dinge, sondern er ist gekommen, um uns Menschen Leben zu bringen, und zwar nicht einfach nur irgendein Leben, das halt gerade so geht, sondern ein Leben in Fülle. Die große Frage ist, was bedeutet das? Was meint hier Jesus? Und wie sieht es aus? An einer anderen Stelle sagt er in Johannes auch, Johannes, nämlich 14, Vers 27, sagt er, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Brauchen wir das? Die Welt braucht mehr denn je Friede, aber nicht nur äußerlich, sondern in unserem Herzen. Friede, wie es in dieser Welt nicht gibt. Lebensglück, Fülle. Wenn wir uns aufmachen, das Leben in Fülle zu entdecken, dann finden wir sehr schnell raus, es gibt zwei grundsätzliche Prinzipien und Ansätze, von denen wir hier starten können. Nämlich einmal das, was die Menschen darüber denken, wie können wir glücklich werden. Sigmund hat es gerade gesagt, schönes Auto. Ist schön, wenn du drin sitzt und Gas gibst. Beschleunigung, also für alle Geschwindigkeitsfreaks, gell? Für die Umweltfreaks, die sagen, hey, bist bescheuert, da Gas zu geben. Schau mal, was dahinter rauskommt. Ja, zum Glück sind die Abgase nicht gelb, grün und blau wie früher, gell? Aber eigentlich manchmal war es ganz gut. Ja, gut. Anderes Thema. Aber Lebensglück. Was sagen dir Menschen? Was sagt das menschliche Denken? Und dann, was sagt die Bibel, was sagt Gott, wie wir es jetzt von Jesus gehört haben, wo Jesus sagt, ich bin hier auf die Erde gekommen, um dir ein Leben zu geben, nämlich ein echtes Leben in Fülle. Es ist grundsätzlich ein Unterschied, ob wir die Bibel zu dem Thema sprechen lassen oder wenn wir unsere Gesellschaft anschauen. Was sagen uns die Medien? Was sagt uns die Erziehung? Was sagt uns die Bildung? Was ist unser Denken? Was ist unsere Philosophie? Unsere Gesellschaft macht hier auch viel mit aus, unsere Mentalität. Die Bibel spricht hier von zwei Prinzipien. Das eine ist das menschliche Prinzip, die allgemeine Meinung. Man nennt es Zeitgeist. Das kann sich ändern, ne? Gestern war die Meinung, wie du glücklich werden kannst, noch eine andere wie heute. Das ist ganz spannend. Weil im Moment ist gerade die Frage, geht das, was wir gestern als Lebensglück gelebt haben, geht es heute noch? Oder müssen wir die Zeche dafür die nächste Generation bezahlen? Und die haben dann gar keine Chance mehr auf Glück. Also, die Frage ist, Wie packt man das Thema an? Nach was fragen wir? Und dann gibt es ein zweites Prinzip, das nennt die Bibel das höhere Prinzip, nämlich das, dass wir fragen, seit es Menschen gibt, wollte Gott, dass wir nach einem ganz anderen Prinzip leben, nämlich aus der Beziehung zum Schöpfer ein erfülltes Leben habe und uns daran orientieren können, was die Bibel uns sagt. Zu dem Thema, wie können wir glücklich werden, wenn wir die zwei Sachen mal ein bisschen betrachten, uns mal Gedanken machen, was treibt uns an, was schwirrt da in unserem Herzen und vielleicht auch in unsere Sehnsüchte, in unserer Vorstellung, vielleicht auch in unsere Träume, wie wir glücklich werden können und was sagt uns die Bibel dazu. Das Krasse ist, wenn du die Menschen fragst, was sagst du zu deinem Lebensglück in deinem Leben, ist ganz krass, dass viele sagen, endlich hatte ich's. Ich war glücklich verheiratet, ein Haus, Kinder, ein Hund, ein Auto und dann plötzlich eine Krankheit oder irgendein Schicksalsschlag oder dein Partner läuft weg, findet plötzlich seine Jugendliebe wieder. Wenn man alles erlebt in unserem Umfeld, manchmal im eigenen Leben, schlägt etwas zu, wie eine Wolke sich vor, ein Gewitter sich vor die Sonne schiebt, so ist manchmal unser Leben, das Glück immer bedroht. Endlich hast du es, denkst und dann blitzt und donnert es plötzlich wieder und du denkst, ja huch, was ist denn jetzt los? Gerade eben hat doch noch die Sonne geschienen, mein Glück war doch da und jetzt ist es plötzlich weit weg. Woran liegt es? Was denkt ihr? Offensichtlich ist es so, dass der Mensch nicht automatisch glücklich ist. Oder? So, du kommst auf die Welt und du machst Schalter an, Glück, ja. Und jedes Elternpaar würde das zu 100% buchen. Also wenn ich was buchen kann für meine Enkel zum Beispiel, wenn sie auf die Welt kommen, dass sie glücklich werden. Ich weiß noch, als mein Schwiegersohn gefragt hat, Stefan, was erwartest du von mir? Und ich sagte, ich erwarte von dir eigentlich nur eins, dass meine Tochter bei dir glücklich wird. Das ist krass, das ist eine hohe Erwartung. Aber ich erwarte nicht, weiß was ich alles. Ja, dass er mir immer den Garten macht oder keine Ahnung. Ja, mein Auto putzt oder so. Nein. Also, wir möchten glücklich sein. Ein deutsches Sprichwort oder ein allgemeines Sprichwort sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das sagt man so einfach, gell? Stimmt es? Ist es so einfach? Was ist mit denen Menschen, die jetzt nicht auf der Sonnenseite der Welt auf die Erde gefallen sind? Wo es nicht genug zum Essen im Laden gibt? Stimmt dann das Sprichwort noch? Das Denken der Menschen ist voll Verspreche. Wenn du das tust, wenn du Cell kaufst, wenn du so wärst wie Mrs. Universe oder so, oder vielleicht halt auch Mrs. Mars, oder wie Mr. X, ja, dann, wenn du dies hättest, wenn du Cell tust, wenn du jenes isst oder das kaufst oder lutschst oder nicht lutschst oder nicht kaufst oder darauf verzichtest, dann wirst du glücklich. Ein großes Denken in unserer Welt ist das Denken, Wohlstand macht glücklich. Das Wohlstandsstreben. Warum? Das ist logisch. Je mehr du hast, je mehr Geld du hast, desto einfacher ist es, deine Wünsche zu erfüllen. Vasili grinst, gell? Was denkst du? An was hast du jetzt gerade gedacht? Wenn ich ein bisschen Geld hätte, was? Ehrlich, spuck's mal raus. Nicht? Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, die Provokation. Es passiert was. Jeder weiß, wow, 50.000 auf meinem Konto morgen früh. Hat jeder einen Gedanke, was könnte ich damit machen? Und ich finde es cool, dass du grinst hast. Weil das zeigt uns, wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir das, was ich will, leisten und meine Wünsche erfüllen. Und automatisch denkt man, man wird glücklich dabei. Das heißt, unsere Wirtschaft ist aufgebaut auf dem Konsumwille der Menschen. Also dieser Gedanke sitzt da tief drin. Guck, dass du Kohle hast, dann wirst du glücklich. Und weißt du, was das Spannende ist? Rund um die Welt sind Beobachter dran und Fachleute und Banker und beurteile die Konsumentenstimmung. Wie sind die Konsumenten drauf? Kaufen sie noch? Was kaufen sie? Warum kaufen sie? Wieso? Statistiken. Deshalb, wenn sie auch alle die Cookies absetzen, gell? Was soll ein Keks auf meinem Rechner, ganz ehrlich? Cookies, ja. Manchmal ist es besser ein Keks zum Kaffee wie ein Cookie auf dem Rechner, gell? Die wollen alle wissen, wie du dich verhältst. Die wollen wissen, wo geht der Konsumentenstrom hin? Was wird konsumiert? Und weißt du, was das Schlimme ist? Wenn mal einer anfängt und sagt, oh, ich glaube, ich muss sparen, weil da am Himmel sind dunkle Wolken. Dann wird es plötzlich eine Abwärtsspirale. Du kaufst dann nämlich zwei Weckle oder drei für am Morgen. Wenn du als Familie bist, nämlich 10, sondern nur noch 8. Und der Bäcker sagt, oh, der kauft nur noch 8 Weckle und der kauft nur noch 3 und der nur noch 2. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und er geht hin und kauft seiner Frau nur noch einen kleinen Blumenstrauß, keinen großen mehr. Ja, und schon geht's los. Und wir merken die Unsicherheit, Handelskriege, Umweltkrise, Autoindustrie, Dieselskandal und so weiter. Ne? Eigentlich gibt es keinen Dieselskandal, sondern gibt es einen Betrugsskandal. Habe ich in der Zeitung gelesen, das stimmt eigentlich. Die Menschheit betrügt sich selber. Und das ist ja das Krasse, ne? Mal so Klammer auf, Klammer zu, am meisten belügt man sich selber. Ne? So, auch die Industrienationen im Großen. Mein Auto ist sauber, auf dem Zettel, Klammer auf, Klammer zu. Hinterraus ist was anderes. Also, jeder Mensch macht für sich die Rechnung. Du auch, gell? Wir machen die Rechnung. Was lese mit Ohren, ich find's cool. Und sagt, hey, ich habe das Geld am Anfang und am Ende vom Monat. Und was kann ich damit machen? Wie viel kann ich mir leisten? Wie kann ich das verbessern, effizienter? Ne? Auf der Stelle spare, dort kann ich dann mehr ausgeben. Und automatisch strebt man danach, ist es die Überzeugung, je mehr Kaufkraft ich habe, je mehr kann ich mir leisten. Und es führt mich zum Glück. Andere behaupten, nichts zu besitzen macht glücklich. Ja, in irgendeinem Kloster zu sitzen, oder manche lassen sich, habe mir sagen lassen, im Turm einmauern, die ganz Heilige. Ja, im Turm einmauern, nichts zu besitzen macht glücklich. Da denke ich auch, okay, auch schwierig. Also ist eine spannende Frage. Was macht es in deinem Leben? Was treibt dich an? Ein weiterer Punkt, über den man sich immer Gedanken macht, ist Bildung. Unser Bildungswesen und von der Kinderkrippe bis zur höheren Form von Bildung baut auf einen zweiten menschlichen Weg zum Glück. Der sagt dir, Bildung ebnet deinen Weg zur Selbstverwirklichung und Glück. Je höher also dein absolvierter Schulabschluss ist oder Studienabschluss oder Doktor oder Professor oder was alles geht, desto besser sind deine Chancen auf eine glückliche Zukunft. Die Frage ist, stimmt es? Ist wegen dem schlecht, in die Schule zu gehen? Nein, Bildung ist gut. Ja, das hätte uns weitergebracht. Wenn du rechnen kannst, das ist ein Segen. Ja, dass du merkst, dass dein Geld noch langt, dass du das einteilen kannst. Es ist ein Segen, dass wir lesen können, dass wir Bibel lesen können, dass wir uns bilden können. Es ist ein Segen, dass wir unser Gehirn trainieren können. Die Bibel sagt es, guck mal, Salomo und so in der Bibel, was da alles Schlaues drinsteht, das waren auch gebildete Leute. Also Bildung ist nicht schlecht, aber Bildung ist auch nicht der Garant für Lebensglück. Warum? Wir sehen das, wenn du in Afrika oder sonst wo unterwegs bist auf dieser Welt, siehst du, überall strengen sich die Leute an und sagen, egal was es kostet, mein Kind muss auf die nächsthöhere Level Schule und manche Kinder werden zu gequält, scheitern. Warum? Weil das Denken ist. Wenn mein Kind ein Level höher einsteigt, dann kann es glücklich werden. Und man quält manche Kinder hier auf ein Level, die leben dann praktisch nur noch für den Nachhilfeunterricht. Kein Sport mehr, kein Spielen mit Freunden, kein Spaß mehr. Und man fragt sich dann, für das zukünftige Lebensglück opfern sie schon ihre ganze Kindheit. Muss man sich mal Gedanken machen. Also Schule ist wichtig. Bildung ist wichtig. Aber was ist mit denen, die es nicht schaffen? Die den Leistungsdruck nicht schaffen? Was ist mit denen, die halt, um den Doktor zu kriegen, das abkupfern müssen, weil sie es selber nicht drauf haben? Das ist immer ein schlechtes Gewissen, wenn jemand draufkommt und mir die Doktorarbeit aberkennt, was mache ich denn dann? Ja, und dann nachher stolperst du über irgend sowas drüber und kannst den Politikbetrieb einstellen oder sonst irgendwas. Ne? Und dein Lebensglück ist vor die Hunde. Also, Bildung ist wichtig. Bildung ist gut. Wir sind dankbar für ein gutes Bildungssystem. Wir sorgen dafür, dass Kinder in Afrika, auch in unsere Projekte, Schulbildung bekommen, weil das ein Segen ist, eine Lebensgrundlage, dass man nicht übers Ohr gehauen wird, dass man rechnen kann, dass man planen kann, dass man gebildet ist. Aber die Illusion, dass Bildung glücklich macht, müssen wir ganz klar hier mal in Frage stellen. Ein dritter Weg, der auch bei uns ganz intensiv diskutiert wird, ist medizinische Hilfe. Dass wir sagen, wenn ich eine gute Gesundheit habe, wenn ich topfit bin und die Möglichkeit und den Zugriff auf die beste Medizin habe, dann ist mir das Lebensglück sicher. Und das mache ich auch. Wenn ich jemand zum Geburtstag gratuliere, dann wünsche ich ihm Gottes Segen, Glück und Gesundheit. Warum? Das ist wichtig, natürlich ist Gesundheit wichtig. Man merkt es erst, wenn man es nicht mehr hat. Aber sollte was sagen? Was machen die Menschen, die krank sind? Haben die kein Lebensglück mehr? Ist das Leben plötzlich nichts mehr wert? Und du stellst fest, oh, viele Menschen auf dieser Erde haben ein Handicap. Die Welt ist nicht gesund. Und wir machen sie auch nicht gesunder übrigens durch Konsum und so, gell? Also das ist schon nochmal ein anderes Thema. Also, die Frage ist, was mache ich mir da für Gedanken und was treibt mich da an? Ein neues Hüftgelenk ist ein Segen für jemanden, der Schmerz hat beim Laufen, richtig? Wenn du siehst, wie unsere Senioren heute unterwegs sind, du mit 70 Skifahrer und mit 80 noch klettern und weiß was ich, das ist echt heftig. Und das ist gut, ja, wir wünschen das und wir freuen uns darüber. Aber eine Staroperation, Haferpflanzung, alles was so möglich ist, ne? Botox und Konsortium und weiß was ich wie, alles Dinge, die sind, wenn man sie richtig anwendet, gut, aber du kannst dein Lebensglück nicht herbeispritzen oder herbeioperieren. Natürlich ist es schön, wenn man schmerzfrei ist, richtig. Wir sind dankbar für unsere medizinische Errungenschaften und wir freuen uns auch darüber, dass wir in einem Land leben, wo eigentlich das für jeden zugänglich sein sollte und noch ist. Aber wir machen uns bewusst, ewige Gesundheit gibt's nicht. Und Gesundheit an sich ist auch nicht das Lebensglück. Schau mal in die Welt, lauf mal durch die Stadt und frag mal die Leute, hallo, Entschuldigung, sind Sie gesund? Sagt er, ja. Sind Sie glücklich? Mach mal eine Statistik, sind automatisch alle Gesunde glücklich und alle Kranke unglücklich? Stimmt nicht. Ne? Albert Seiler, ein Arzt, den wir kennen, der hat mal im Vortrag gesagt, er hat zwei Patienten. Einer kommt rein seit Jahren im Rollstuhl, pfeift und singt, schiebt sich in die Praxis, scherzt mit den Angestellten, und geht wieder raus und sich eine gute Stimmung verbreitet. Und ein anderer, der kommt jede Woche und dem geht's nicht gut, langes Gesicht, jammert beim Arzt, er untersucht alles körperlich gesund. Und er fragt dann, wer ist jetzt gesund und wer ist krank? Wer ist glücklich und wer ist unglücklich? Ein dritter Gedanke ist, der richtige Lebenspartner macht glücklich. Haben wir gestern gehabt, Hochzeit. Wow, wenn du auf so einer Hochzeit bist, denkst du, Himmel auf Erde, gell? Und das ist auch schön so und wir gönnen jedem eine richtig schöne Hochzeit. Aber das Ganze hat einen dicke, dicke Haken. Die Frage ist, kann mir mein Partner das Lebensglück bringen? Ist er Garant für mein Lebensglück? Und man merkt, wenn jemand alleine ist, dann denkt er oft, das Fehlen vom Partner ist der Grund, warum mein Lebensglück fehlt. Und es gibt andere, die sind verheiratet oder haben einen Partner und ich sage, der Grund, warum mein Lebensglück weg ist, ist, ich habe einen Partner und jetzt muss ich alles teilen. Mein Euro ist nur noch 50 Cent wert. Ich muss daheim auch meine Socke richtig verräumen, weil wenn ich sie auf den Boden schmeiße, hängt der Haussäge so. Ja. Und übrigens, sie erwartet auch, oder er oder sie, ja, manchmal. Und man wundert sich, was denken wir drüber? Und die Frage ist, kann mich mein Lebenspartner, mein Ehemann, meine Ehefrau, kann sie mir das Lebensglück bringen? Und wir wissen, die ganze Gesellschaft strebt danach und jeder träumt davon. Ja? Und wenn es dann kommt, dann erlebst du manchmal viele gescheiterte Beziehungen, Man wechselt den Partner, weil man denkt, naja, der hat's halt nicht drauf. Der hat mein Lebensglück nicht kapiert. Und man wechselt und wechselt Lebensabschnittspartner oder wie man das nennt. Und zum Schluss merkt man, jetzt ist das Leben rum und ich hab's erst noch nicht gefunden. Manche sagen, hey, die richtige Ernährung. Ist gesunde Ernährung wichtig? Natürlich. Natürlich. Ich ermutige sehr, wir ermutigen sehr, und die Bibel sagt es auch, ausgewogen und gesund zu leben. Aber die eine sage, hey, wir müssen zurück, Paleo, Steinzeitfood, ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch. So wie die damals, die waren glücklich. Der nächste sagt, hey, Schweinefleisch, bist du verrückt? Soll man nicht essen, macht ungesund, zu viel. Andere sagen, nee, du darfst gar kein Fleisch essen, dann wirst du glücklich. Die nächste sage, hey, hast schon das ausprobiert? Und hier die Nahrungsergänzung und die grüne Tablette und selber auch eine Kraut und das gelbe, weiß was ich. Die eine sage, Essen ist schön, oder? Die eine sage, hey, ich esse alles, was ich will, dann bin ich glücklich. Also mit Schoki funktioniert das ziemlich sicher, gell? Wir wissen ja so. Aber ja, ich habe eine coole Arbeitskollegin, die hat mir kürzlich einen Schokiriegel hingelegt und eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, lieber Stefan, ich habe dir was hingelegt, das meine Hüften entlastet. Also, nach dem Motto, wer du dick und nicht ich. Ja. Fand ich total cool. Ernährung, wichtig. Aber kann ich mich glücklich essen oder kann ich mich glücklich fasten? Das ist die Frage. Und ich denke, heute ist das mehr denn je auch ein Thema. Und wir merken wieder, auch hohe Qualität von Lebensmitteln können sich dann nur wieder Menschen leisten, die viel Geld haben. Kann das sein, dass das glücklich macht? Eine steile Karriere, sagen andere. Hey, wenn ich mal wirklich richtig Karriere mache und alle meine Kraft und Aufmerksamkeit auf Karriere konzentriere, vielleicht kommt dann das Glück, weil wenn ich die sehe, die sind immer am Grinsen, gell? Die sind immer fröhlich. Die ganz prominente Menschen. Und weißt du was? Wir opfern dafür unsere Gesundheit, unsere Familie und manchmal nicht so zuletzt uns selbst. Ein ganz Bekannter, der Herr Kneipp, hat mal Folgendes gesagt, fand ich spannend und das habe ich mir tief eingeprägt. Wenn man jung ist, opfert man seine Gesundheit, um viel Geld zu verdienen. Wenn man alt ist, braucht man viel Geld, um seine Gesundheit wieder zu bekommen. Das hat was, ne? Krass. Was machen wir? Ja? Was suchen wir? Andere sagen, Hobby und Sport macht glücklich. Und die eine meine, dass wenn man sich genügend sportlich betätigt, macht es glücklich, natürlich macht es fit, also das ist auf jeden Fall so. Und es gibt ja auch so Hormone, die sich gut anfühlen. Gell? Die anderen sagen, Mensch, wenn ich vor dem Fernseher sitze und sehe, wie die anderen sportlich sind und gucke mir ein schönes Spiel an oder einen schönen Kampf oder eine Olympiade und mache knabber dies, knabber das, knabber do, dann bin ich glücklich. Ne? Ist auch eine Sportart. Knabbern ist eine Sportart, ne? Hat man so das Gefühl. Wer schafft die größte Chipspackung in kürzester Zeit? Brutal, gell? Ihr lacht jetzt, aber merkt ihr was? Die Liste von Hobbys, die glücklich machen und Sportart ist unendlich lang. Der Fischerverein sagt, Fische. Ja? Der Nächste sagt, Jage. Hey, wenn du da auf die Jagd bist, das ist es. Die Nächste sagt, Bike, Golfe, Bouldern. Gell? Ich sehe jetzt die jungen Männer, die hier klettern. Das ist was Gutes. Ja? Aber findest du auf dem Berg oder auf dem höchste Punkt dieser Klettertour, das Lebensglück. Wandern, Gartenbau, alles gute Sachen, die schön sind, die Spaß machen. Do it yourself. Tum sagt, ja, klasse, wer es selber macht. Natürlich. Alles schöne Sachen. Aber Spiel und Spaß. Für viele Menschen sind die zahlreichen Angebote für Spiel und Spaß das Wichtigste. Reise, Abenteuer, Shoppe oder vielleicht Verzichte, Nachhaltigkeit. Erderwärmung, Umweltkatastrophe. Jetzt haben wir gerade gelesen, 400 Millionen Kleidungsstücke werden jedes Jahr verbrannt, vernichtet, weil sie zu viel produziert sind in Deutschland. Wir produzieren was in ferne Länder, vergiften die Umwelt, plagen Menschen für wenig Geld zu schaffen, schippern es für Umweltkatastrophe über den Deich, hängen es da bei uns auf, fahren umeinander, beheizen es, beleuchten es, weiß was ich, und hinterher verbrennen wir es und es wird wieder zum Müll. Das zeigt ja, das kann auch nicht sein. Shoppe ist zwar schön, wenn man dann wieder was gekauft hat, aber dann brauchst du wieder einen Schrank. Ja, Katastrophe. Oder musst du wieder was hergehen. Der Walter hat dann wieder Berge von Kleider, die werden wieder umeinander geschippert. Also es fehlt jetzt vielleicht auch die Zeit, da gibt es noch viele Themen, um hier weiter sich Gedanken drüber zu machen. Aber ich wollte diese Themen mal kurz hier einfach auch einer Prüfung unterziehen und sage, ist es wirklich so, wie uns die Menschheit es vorschlägt? Zum Thema Wohlstand. Seit circa 50 Jahren weiß man, dass der Wohlstand auf der Welt insgesamt gestiegen ist. Aber sind die Menschen wegen dem glücklicher? Mehr Bildung, mehr Wohlstand, Gesundheit, Gesundheitssystem. Und wir merken, die Ehescheidungen zum Beispiel haben nicht abgenommen. Die Problematik von Suchtverhalten in Deutschland, wo es uns gut geht, hat nicht abgenommen. Die Entwicklung von den Kosten im Gesundheitswesen, sind die weniger geworden? Nein, sind mehr geworden. Die Ethik von Topmanager, Korruption, Missbrauch von Kindern, Entwicklung im Sexgewerbe, weltweite Konflikte. Es lässt uns da zurückschließen, dass automatisch steigender Wohlstand nicht automatisch mehr Lebensglück auf dieser Erde produziert. Wir wissen, dass Trennungen, Scheidungen, die Statistik zeigt, dass das auch nicht zurückgegangen ist. Also mit steigendem Wohlstand automatisch glücklichere Familie, bessere Beziehungen. Überall auf der Welt beobachtet man das, dass wenn mehr Wohlstand ist, mehr Scheidungsrate ist. Manche sagen, das ist doch jetzt auch ein Segen, dass Menschen sich in einer Beziehung nicht mehr quälen müssen, nicht mehr abhängig sind. Richtig, eine Beziehung ist nicht dazu da, jemanden zu unterdrücken und auszubeuten. Aber viele Menschen unterschätzen das, die Tragweite von einer zerstörten Familie, was das mit Kindern macht. Wie anstrengend Patchwork-Familie ist. Hier mal zum Thema Sucht. Einfach nur ein kurzer Ausblick, was die Bundesrepublik sagt, das Gesundheitsministerium von 2018. 12 Millionen Raucher. Also wenn du einer davon bist, es gibt nur 12 Millionen andere. 1,6 Millionen Alkoholabhängige in Deutschland. 2,3 Millionen Medikamenteabhängige. 600.000 illegale Drogen abhängig von illegale Drogen. Ungefähr 500.000 Glücksspielzwang. Das heißt, man muss alles verspielen, was man hat. Und 560.000 Online-Abhängige. Das sind alles Lebensgeschichte von Menschen, die dramatische Schicksale mit sich bringen. Ein Teufelskreis von Sucht, das Menschen gefangen hält, belastet und zerstört. Kaputte Familie, verlorene Arbeitsplätze, Beziehungen, die verloren gehen, Menschen pflegen sich nicht mehr und so weiter. Also Wohlstand steigend bringt hier nicht automatisch eine Verbesserung für unsere Gesellschaft und die Menschen. Gesundheitswesen, wir wissen, das Gesundheitswesen sage, spreche Menschen davon, die sind krank. Viele Länder der Erde wächst, gibt es eine Kostenexplosion und man fragt sich, wer soll das bezahlen? Wie geht es weiter? Ist eine Zweiklassenmedizin wieder angesagt? Wo ist unser Fortschritt? Das Erfreuliche ist, Menschen werden älter in unserer Gesellschaft. Das ist gut. Das ist schön. Das ist was Erstrebenswertes. Aber es gibt da neue Fragen. Ethische Frage, ist Sterbehilfe, ist Diskussion, ist selbstbestimmter Tod, also Freitod, ist das in Ordnung? Ist es in Ordnung, medizinisch jemanden so lange am Leben zu erhalten, wie es nur geht, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, weil man damit Geld verdient? Lauter solche Fragen, die hier aufkommen. Und wir merken, dass hier der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft auch da ist. Und es gibt auch Verlierer in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, die diesem Ganzen nicht mehr gewachsen sind. Die sagen, hey, das überfordert mich. Das ganze komplizierte Leben, Burnout, so ein Thema. Und wo wir uns wirklich Gedanken machen, was bringt uns der Wohlstand? Wo ist das Lebensglück, das alle versprochen haben mit steigendem Wohlstand? Und wir merken, die menschlichen Wege zum Glück über Wohlstand, wenn wir Gott ausklammern, wenn wir nicht nach dem Schöpfer fragen, der uns hier sagt, ich will dir Leben in Fülle geben, sind hier auf dem Holzweg. Und ich bin gespannt auf den Lebensbericht von Marvin zu dem Thema Lebensglück. Komm und erzähl uns, was dich in deinem Leben bewegt hat und bewegt. Licht aus ist an.
Hallo, Stefan, seid ihr eigentlich immer auch aufgeregt vor der Predigt? Jedes Mal, wenn ihr hier vorne steht? Unglaublich. So, das war jetzt der Eisbrecher. Ich werde vorlesen, dann verliere ich den Faden nicht. Mein Leben begann nicht gerade sehr glücklich. Ich wuchs in einer sozial sehr schwierigen Familie auf. Meine leibliche Mutter besaß nie viel Geld, brachte dauernd andere Männer nach Hause. Übrigens, die wurden mir auch immer als, jetzt, das ist dein neuer Vater vorgestellt. Also, hier, dein neuer Vater. Und das mit der Kindererziehung hatte sie auch nicht so ganz drauf. Meinen Vater kannte ich nicht, der war schon nach meinem ersten Geburtstag nicht mehr da. Ich war schlecht ernährt, da es nur Fertiggerichte und Dosenfutter gab. Und da sich niemand ernsthaft um mich kümmerte, Zeit für mich hatte oder mich erzog, stagnierte meine Entwicklung und mein Bildungsstand war gleich null. Naja, zumindest wusste ich alles, was im Fernseher kam. Mit 7 Jahren konnte ich noch nicht richtig reden, war ungepflegt, hatte keine Freunde und fing an zu stehlen. Die Situation war so kritisch, dass das Jugendamt einschreiten musste. Meine leibliche Mutter war einfach überfordert. Mit 7 Jahren kam ich zur Familie Siebold. Meine leibliche Mutter sagte noch zum Abschied, dass ich über das Wochenende weggehen werde. Und das habe ich dann gemerkt an dem Wochenende, dass das dann doch ein bisschen länger wird. Bei der Familie Siebold war alles ganz anders, viel schöner. Sie war eine gläubige Familie, man kümmerte sich um mich. Es gab Annahme, Liebe und Strenge in der Erziehung, was mir übrigens auch gut tat. Es war alles da, um sich wohl zu fühlen. Zum Beispiel nette Schwestern wie Verena, andere Kinder in meinem Alter und viele Tiere. Und so wurde sie zu meiner Familie. Sie bogen so viele Dinge hin, die ich nie gelernt hatte. Und sie vermittelten den Glauben an Jesus, das Wichtigste, Verantwortung übernehmen, Aufgaben richtig und zuverlässig ausführen, Nachhaltigkeit, ein gesundes Essen, Bezug zur Natur und korrekter Umgang mit Medien und, was ganz wichtig war, gemeinsame Zeiten, Traditionen und vielleicht auch Rituale. Für einen Jugendlichen waren diese Dinge eine Zeit lang wieder schwerer zu verstehen. Ich hatte über Monate hinweg viel Ärger mit meinen Eltern gehabt, aus allerlei belanglosen Gründen, bis mein Vater eines Tages den Grund auf den Punkt brachte, was ich nicht erklären konnte. Er sagte, ich sei mit der Lebensart meiner Eltern unzufrieden. Und wer meine Eltern kennt, der weiß, das ist eine sehr spezielle Lebensart. Ich würde mich daran stören. Und damit hatte er vollkommen recht. Nur konnten sie nichts dafür und daran auch wenig ändern. Schließlich lag das Problem bei mir. Ich meine, das ist ja vielleicht auch eine grundlegende Sache einfach von der Pubertät. Dazu ist mir ein Zitat eingefallen, was ich persönlich sehr schön finde. Das besagt, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend, dass ich ihn kaum in meiner Nähe ertragen konnte. Mit 21 war ich erstaunt, wie viel er in 7 Jahren dazugelernt hatte. Aber das Problem an der ganzen Sache war einfach, dass ich in meinem Herzen unglücklich war. Vielleicht kennt der ein oder andere die folgende Geschichte. Es geht um Hans im Glück, der nach vielen Jahren guter Arbeit den Lohn von seinem Chef in Form eines großen Goldstückes bekommt. Also er hat einen großen Lohn bekommen für seine Arbeit. Er hat einen langen Weg nach Hause und wird müde. Und auf dem Weg begegnet ihm ein Reiter. Und der Reiter, der sagt, okay, gib mir dein Goldstück, dann gebe ich dir mein Pferd. Und Hans im Glück sagt, jawohl, dann muss ich nicht mehr laufen. Und er tauscht dieses Goldstück gegen dieses Pferd. Das Problem an der ganzen Sache ist, er kann nicht reiten und fällt vom Pferd. Und dann verflucht er das Pferd und sagt, das ist nichts, das kann ich nicht gebrauchen. Und dann kommt einer ums Eck mit einer Kuh. Und dann sagt er, hey, das ist prima. Auf der Kuh kann ich zwar nicht reiten, aber die kann ich melken, wenn ich Hunger habe. Aber er kann auch nicht melken und aus dem Euter kommt keine Milch. Und so geht es immer weiter. Und er tauscht und tauscht und tauscht. Und letztendlich besitzt er nur noch einen Mühlenstein, weil ihm versprochen wurde, mit diesem Mühlenstein kann er viel Geld verdienen. Und der ist so schwer, dass er den irgendwann auch noch wegwirft. Und so kommt er nach Hause und er hat gar nichts. Und das Leben, das schien mir auch so. Überall wird dir etwas versprochen, von dem du denkst, dass du es unbedingt brauchst und dass es dich glücklich macht. Für viele ist es der Lottogewinn, für andere das Auto oder Reichtum. Speziell für Männer ist es vielleicht die Vielzahl der Frauen und Erfahrungen im Bereich der Sexualität. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir waren es Leistungsdrang und Perfektionismus. Es gab Zeiten, da sah ich mich als den weißen Ritter, der nur das Gute tun möchte und aus eigener Kraft das Leben auf die Reihe kriegt. Das geht eine Zeit lang gut und man fühlt sich dabei auch noch männlich, frei und unabhängig. Aber das Leben ist alles andere als perfekt und deshalb stellte sich bei mir das Glück auch nicht ein, sondern raubte mir viel davon. Man ärgert sich plötzlich über Personen, die die Verantwortung nicht wahrnehmen, die die Kinder vernachlässigen oder Lebensbereich verbocken, gerade weil man immer selber wieder an seine eigene Vergangenheit erinnert wird. Das Resultat ist Wut und Ablehnung. Und diesen Personen kann ich dann auch nicht mehr normal begegnen und gehe ihnen auch aus dem Weg. Und, das kommt auch noch dazu, mich stößt dann die Oberflächlichkeit ab. Also entdeckte ich für mich, und das ist jetzt ganz wichtig, ich bin von Gott geschaffen, ich bin individuell, besonders, ich bin wild und ein Prachtstück. Ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss und das wird das ganze Leben wohl noch dauern. Aber ich bin auch abhängig vom Herrn, denn ohne ihn schaffe ich nicht viel. Aber ich bin mir sicher, dass das auch der Sinn ist, denn Gott möchte ja Gemeinschaft mit mir. Dieses Geschenk durfte ich nur noch selber annehmen. Er macht mich ganz, ich muss das nicht aus eigener Kraft schaffen. Diese Annahme und die Liebe machen mich glücklich und erfüllen mich. Aus diesem Grund habe ich auch Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen. Ich ging wieder in die Jugend, wo ich übrigens Leni kennenlernte, und in die Gemeinde, hier meine Heimatgemeinde. Da gehören natürlich noch einige Dinge mehr dazu. Und an dieser Stelle verlieren die materiellen Reichtümer, die falschen Freunde, einfach vieles, was die Welt bietet an Bedeutung. Was übrigens dazu führt, dass man auch in der Welt manchmal komisch dasteht, vielleicht auch manchmal einsam, weil das kann man als Außenstehenden nicht nachvollziehen. Und irgendwann erkannte ich, dass viele dieser Dinge, die meine Eltern in der Erziehung vermittelten, länger Bestand haben und auf Dauer glücklich machen. Und ich fing an, diese Dinge nachzumachen. Heute darf ich vor euch stehen mit einer abgeschlossenen Schulausbildung. Und ich habe zwei Berufe erlernt. Ich habe die beste Frau, die es auf der Welt gibt. Das kann keiner bestreiten. Und drei tolle Kinder, die mich lieb haben. Ich darf miterleben, wie sie aufwachsen und darf ihnen Jesus mitgeben. All diese Geschenke Gottes darf ich genießen und sein Glück spüren. Ich muss nie mehr alleine sein und darf mein Leben auf die Zukunft ausrichten. Dazu gehört auch, dass ich Heilsgewissheit habe. Ich habe mein Leben Jesus übergeben und das Einzige, was ich an der Stelle noch sagen kann oder was ich empfehlen kann, dass das die anderen auch machen oder ihr auch macht.
Vielen Dank, Marvin. Sehr schön. Das macht Mut, das Lebensglück an der richtigen Stelle zu suchen. Und zwar, die menschliche Suche nach Glück denkt ja, dass der Mensch ohne Gott glücklich werden kann. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns Gedanken machen, auch in Leben reinschauen, das ist nicht automatisch so. Die Bibel sagt uns in 1. Mose ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen als sein lebendiges Gegenüber. Was für eine Bestimmung. Und nicht nur als Konsument von der Wirtschaft. Ne? Also sonst würde in 1. Mose was anderes stehen. Gott schuf den Menschen, damit die Wirtschaft auf der Welt funktioniert. Ja? Also du bist nicht da auf der Welt, um die neueste Neuigkeit unbedingt zu konsumieren, sondern weil Gott dich als Gegenüber wollte. Die Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Wer es schon in sie reingeschaut hätte, weiß es. Wir nennen sie auch die Heilige Schrift. Warum? Weil sie von der Beziehung zwischen Gott und Mensch spricht. Tragischerweise haben wir Menschen die Bibel auf Gebote reduziert. Wenn du heute in der Gesellschaft sagst, du liest die Bibel, sag ich, oh, du Armer. Alles voll mit Gebote. Ja gut, wenn das voll mit Gebote wäre, wäre es schon ziemlich dickes Buch und viele, viele Gebote. Aber die Bibel ist nicht das Gebotebuch, sondern die Geschichte und das, was Gott mit den Menschen vorhat. Viele Geschichten, was Gott mit Menschen Geniales gemacht hat. Viele Nöte auch, viele ehrliche Geschichten, wie es Leben schreibt und was Gott draus macht. Wie unglaublich Überwältigend sind Gottes Gedanken. Das sieht man hier in der Bibel. Wenn man die Bibel liest, sieht man, die Gedanken Gottes über uns, über dich, über mich, über unser Leben sind so gewaltig. Kein Buch auf der Welt ist so weit verbreitet wie die Bibel. Kein Buch ist in so viele Sprachen übersetzt wie die Bibel. Kein Buch hat so viele Menschen geprägt, Millionen von Leben verändert, weil sie die Kraft des Geheimnisses erfahren haben, was hier im Johannesevangelium, der zeitlose Text, den wir vorher gelesen haben, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben, was das bedeutet. Die Bibel sagt uns, dass die Erschaffung des Menschen zur Beziehung mit Gott was Geniales war und dass Gott es extra gemacht hat. Das Tragische ist für uns, wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir die Geschichte der Menschheit, dass der Mensch gesagt hat, puh, brauche ich Gott? Für was brauche ich denn eigentlich? Ich will doch selber Gott sein. In 1. Mose wissen wir das. 1. Mose 3 steht es. Der Mensch wollte selber entscheiden über Gut und Böse. Er wollte selber das Leben und alles in der Hand haben und hätte sich somit von Gott entfernt. Wir kennen das Sündefall, die Entfernung vom Garten Eden. Das heißt, die tiefe Unzufriedenheit im Mensch hätte nicht ihre Ursache in Armut oder Mangel an Bildung oder medizinischer Betreuung oder in zerbrochene Partnerschaft, sondern die Unzufriedenheit in unserem Herzen hat den tiefen Grund, dass wir nicht in der Bestimmung leben, die wir, zu der wir geschaffen sind. Und ich bin Konstrukteur und wenn ich ein neues Gerät kaufe und ich mache die Bedienungsanleitung auf, was steht dort zuerst? Nicht, also nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Garantie erlischt, wenn du was anderes damit machst. Und so ist bei Gott. Gott sagt, hey, der Mensch, du bist für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, für die Gemeinschaft mit mir gemacht. Die Garantie, dass du dein Glück, Lebensglück findest, erlischt, sobald du nicht bestimmungsgemäß dein Leben lebst. Ist doch krass. In jeder Bedienungsanleitung verstehen wir das. Wir machen uns Gedanken drüber, da steht in der Bedienungsanleitung in Amerika, du darfst deinen Hund nicht im Mikrowelle trocknen, weil das, der überlebt es nicht. Warum? Weil das jemand gemacht hat und dann die Verklagten haben gesagt, ihr hättet doch gar nicht gesagt, dass ich das nicht darf. Ja. Und so ist mit dem Leben. Wenn wir ohne Gott unser Lebensglück suchen, wenn wir denken, unser Leben, unser Herz, unsere Sehnsucht im Herzen kann gestillt werden ohne Gott, dann ist es wie ein Gerät, das du außerhalb der Bestimmung benutzt und dich wunderst, warum es nicht kommt. So geht es uns Menschen. Die eigenen Erfahrungen in ärmeren Teilen der Welt zeigen das. Und jetzt auch in der Geschichte von Marvin. Es gibt Menschen, die sind glücklich nur in Armut und du denkst, hä, wie geht das? Und es gibt Menschen, die haben alles und sind unglücklich und du denkst, hä, wie geht das? Und wir merken, Wohlstand, Bildung, all die Dinge sind gut, aber sie können die innere Not und Traurigkeit, die Verzweiflung der Menschen nach der Suche, nach dem Lebensglück, nach der Bestimmung nicht ersetzen. Wir alle kennen den Schmerz, wenn eine Beziehung zerbricht. Kaum etwas belastet uns mehr, wenn eine Beziehung der Eltern zerbricht, zerbrechen oft auch die Kinder daran. Nichts ist schöner auf der Welt, wie wenn eine zerbrochene Beziehung wieder in Ordnung kommt. Versöhnung nach einem Streit, wie heißt das Lied? Wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung. Das Gleiche gilt für die Beziehung zu Gott. Weil viele Menschen gar nicht wissen, dass sie zutiefst nach dieser Beziehung suchen. Die Bibel sagt es, die Sehnsucht ist in unser Herz gelegt, nach der Ewigkeit, nach Gott. Leidet die Menschen an einer undefinierbaren Not und Sinnlosigkeit im Leben. Immer auf der Suche. Dann hast du ein neues Moped oder Motorrad. Dann sitzt du drauf und ich weiß noch, ich habe das erlebt, wenn ich mir eine Yamaha DT50 gekauft habe als Lehrling. Nagelneu stand sie im Keller. Mein Vater hat es mir vorgestreckt. Dann saß ich drauf. Die Enttäuschung in meinem Herz. Die war so krass, dass ich das heute noch spüren kann, dass ich denkt habe, jetzt habe ich mich so drauf gefreut und habe gedacht, das ist die Maschine. Und dann saß ich drauf und habe gemerkt, ja gut, und jetzt? Ja, kennt ihr auch, oder? Und so ist die Suche nach Gott in unser Herz angelegt. Wie reagiert Gott auf die Entwicklung? Er hat uns einen freien Wille gegeben. Das ist wunderbar. Er hat uns damit respektiert. Und das ist ja auch das Schöne. Wir wissen, Liebe ohne freie Wille geht nicht. Deshalb ist auch eine Beziehung, eine Ehe, wie wir es gestern gesehen haben, eine Trauung, das Thema. Die Liebe ist nur echt, wenn sie freiwillig ist. Erzwungene Liebe ist nicht echt. Und so sagt es Gott auch hier. Wir müssen ihn erfahren. Gott hat uns den freien Wille geschenkt und respektiert unsere Entscheidung als Menschen, wie wir leben wollen. Und hier ist ein Vers, der uns ermutigt, auch aus der Bibel, 1. Johannes 4, Vers 10. Hier spricht die Bibel von der Liebe Gottes. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nur wir, nicht wir, haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von aller Schuld freizusprechen. Gott liebt uns Menschen, die wir bisher nach dem falschen Prinzip gelebt haben und unser Glück in den Dingen dieser Welt gesucht haben. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit wir seine ungebrochene Liebe erkennen, erleben dürfen, Vergebung unserer Schuld annehmen, im Glaube an Jesus zurück ans Vaterherz Gottes kommen dürfen. Darum hat Jesus uns, der Glaube an Jesus, uns auch von der beschränkten Glücksversprechung in dieser Welt und von der Irrwege menschlicher Möglichkeiten befreit. Jesus sagt, er trug unsere Sünde am Kreuz und Schuld am Kreuz. Er öffnet uns die Tür zum Vaterhaus und zum wahren Glück. Durch Jesus können und sollen wir diese Versöhnung mit Gott erleben und wieder in unsere Bestimmung kommen, die zerbrochene Beziehung zu ihm und tiefes Lebensglück in unserem Herzen erfahren. Wir merken, die Suche nach Glück am falschen Ort belastet die Menschen, weil wir das Glück auf menschliche Wege nie finden. Es gibt immer noch was, was obendran kommt. Es ist immer das Nächste. Das Jagen nach Geld, Bildung, Gesundheit, tollste Partner und so weiter, das lässt uns leer zurück, das wissen wir. Jeder Einzelne hat auch seine Geschichte und kann daher oft zur Verzweiflung und Depression führen, dass Menschen sagen, ja gut, jetzt habe ich schon so vieles probiert, jetzt lasse ich es halt. Und lasse das Leben über sich ergehen und hoffe, dass es irgendwie rumgeht. Jesus sagt dazu, hier in Matthäus sagt Jesus, kommet alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist Lebensglück, ein ruhiges Herz. Und das Spannende ist, das kannst du Menschen abspüren. Die können wirklich genießen. Die können den frisch gebackenen Zopf mit Marmelade genießen und denken dann nicht, es könnte doch ein Schnitzel sein. Jesus sagt hier, komm zu mir, wenn du unter der Last leidest, dich abmühst, nach Lebensglück suchst, ich gebe dir Ruhe für dein Herz. Jesus will uns in die Beziehung zum Vater im Himmel führen und schenken. Und er kommt mit seinem Friede, mit Freude und mit Liebe in unser Herz. Wir haben uns gefragt, wie können wir glücklich werden? Die Frage ist heute, die man stellen muss, durchschaue ich die menschlichen Wege zum Glück? Sehe ich, wonach die Menschen streben, was dabei rauskommt? Oder entscheide ich mich, den biblischen Weg zum Glück zu gehen und die Beziehung zu Gott zu suchen? Wenn du sagst, hey, Mensch, ja, Stefan, genau das ist es. Ich möchte die Beziehung zu Gott suchen, ich möchte ihn kennenlernen. Dann möchte ich dir hier für einen ersten Schritt ein Gebet anbieten, das dir hilft, den ersten Schritt auf Gott zuzugehen und ihn in dein Leben einzuladen. Und das Gebet habe ich hier angebeamt. Das heißt, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann sind wir wieder in unserer Bestimmung und dann wirst du merken, dein Herz wird erfüllt mit einer Freude, mit einem Lebensglück, mit einem Friede, den nur Gott geben kann. Wenn das Gebet deinem Herzensgedanke entspricht, dann lade ich uns alle auf, als Gemeinde aufzustehen. Wir wollen das Gebet miteinander beten. Und wenn du möchtest, darfst du es laut oder leise mitbeten und es zu deinem Gebet machen. Wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen. Schön, wir sind ziemlich am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wenn du das gemeinsame Gebet, wenn dich das angesprochen hat, wir haben die Gelegenheit für Gespräch und Gebet nach dem Gottesdienst. Hier am Kreuz steht unser Gebetsteam. Da darfst du hingehen, darfst mit dir beten lassen, darfst schon mal drüber reden. Wenn du noch keine Bibel hast oder weitere Informationen möchtest, ein Willkommensgeschenk. Ich stehe dort an der Tür, wo es rausgeht. Ich würde mich freuen, wenn ich dir eine Bibel schenken darf und dir auch noch was mitgeben darf. Für Gespräch bin ich da. Und dann haben wir auch die Gelegenheit im Bischrau, das sagte Sigmund nachher, für einen Kaffee. Es gibt auch ein Nacharbeitsblatt, wenn du dir nochmal Gedanken über das Thema machen willst. Das kriegst du auch bei mir hinten. Und ich lade euch ein zum nächsten Sonntag. Warum lässt Gott es zu? Und ich übergebe an Sigmund.